Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Wenn Asylbewerber Gewaltdelikte begehen, dann müssen sie unser Land verlassen. Wenn die vorhandenen Gesetze dafür nicht ausreichen, dann müssen sie geändert werden. Zitat Bundesinnenminister Horst Seehofer. Nachdem in Amberg in der Oberpfalz Asylbewerber mehrere Menschen geschlagen und auch verletzt hatten. Wir fragen nach, denn eigentlich ist es so:
Bei schweren Kriminaldelikten reicht die Gesetzesklage aus.
Aber was könnte tatsächlich besser laufen? Das hört ihr hier bei uns unter anderem hier in der ersten Update-Folge 2019. Ein frohes neues Jahr euch natürlich, indem wir weiterhin jeden Wochentag in eurem Podcast-Feed über die Hintergründe der Themen des Tages informieren. Und wir sprechen in dieser Episode unter anderem auch über eine 620 Kilometer lange Menschenkette aus Frauen in Südindien.
Sie haben dafür demonstriert, dass sie genau wie Männer den Sabarimala-Tempel in Kerala besuchen dürfen. Das ist ein Tempel, von dem es heißt, dass die dort verehrte Hindu-Gottheit angeblich keine Frauen im gebärfähigen Alter erblicken mag.
Die ganze Geschichte gleich im Podcast und außerdem ins kalte Wasser springen, also jetzt nicht im übertragenen Sinne, sondern in echt, wäre nichts für unsere Reporterin.
Das Einzige, was ich noch absurder finde, als in einen eiskalten See zu springen, ist wohl dafür vorher extra noch ein Formular ausfüllen zu müssen.
Ja, aber Menschen weltweit lieben ja dieses traditionelle Neujahrsschwimmen. Bringt das eigentlich was? Härtet das Bad im kalten Wasser wirklich ab? Mal hören. Gleich.
Deutschlandfunk Nova.
Aufgewühlt hätten ihn die Ereignisse in Amberg in der Oberpfalz. Zitat Seehofer, das sind Gewaltexzesse, die wir nicht dulden können. Wenn Asylbewerber Gewaltdelikte begehen, dann müssen sie unser Land verlassen. Wenn die vorhandenen Gesetze dafür nicht ausreichen, dann müssen diese geändert werden. Was war passiert? Vier Asylbewerber aus Syrien, Afghanistan und dem Iran haben wohl am Samstagabend mehrere Menschen angegriffen. 12 Leute wurden dabei verletzt. Horst Seehofer fordert schärfere Ausweisungs- und Abschieberegelungen. Und dafür müssen wir jetzt erstmal wissen. Also Ausweisung bedeutet, jemand bekommt die Info, dass er Deutschland verlassen soll. Kann dann selbst gehen. Das ist die Ausweisung. Abschiebung ist dann der Vorgang des jemanden abholen und in den Flieger setzen und dann tatsächlich in ein anderes Land bringen. Das ist dann die Abschiebung. Braucht es da neue Regelungen? Darüber sprechen wir mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Gudula, also welche Straftat muss denn ein Migrant begehen zum Beispiel, damit es heißt, du musst das Land verlassen?
Wie Juristen immer so gerne sagen, das kann man so genau nicht sagen, das kommt drauf an, aber es gibt ein paar Richtwerte. Und zwar geht es erstmal um die Frage, kann man ihn abschieben oder wann darf er ausgewiesen werden? Aber jetzt geht es erstmal um die Frage, wann jemand theoretisch gehen muss. Und da muss abgewogen werden. Wie lange ist der hier? Wie tief gehen seine Bleibeinteressen? Hat er Familie da? Und auf der anderen Seite wird geschaut, wie groß ist das Interesse des Staates, ihn auszuweisen? Und dieses Interesse wiegt besonders schwer, wenn er verurteilt wurde zu einer Straftat von 2 Jahren oder mehr oder auch zu 1 Jahr, wenn das eine Tat war, die mit Gewalt begangen wurde und anderes. Also es lässt sich nicht genau sagen, welche Straftaten das sind. Aber bei schweren Straftaten, also zum Beispiel das, was mal die klassische Vergewaltigung war, das wird in der Regel eine höhere Strafe auswerfen, sodass eine Ausweisung auf jeden Fall möglich ist. Und dann muss man eben abwägen. Und bei Gewalttaten gilt das Gleiche. Also eine Gewalttat, wo jemand ein Messer dabei hat, da kann man schon in den Bereich kommen, je nachdem, wie tief derjenige hier verwurzelt ist.
Aber wichtig nochmal festzuhalten, es muss eine Verurteilung geben. Das heißt, jemand muss eine Tat begangen haben, dann vor Gericht gestanden haben. Dann gibt es die Strafe, möglicherweise Gefängnis. Die muss er dann absitzen und danach geht es erst um die Ausweisung.
Es muss eine Verurteilung geben, es sei denn, es gibt auch andere Ausweisungsgründe. Jemand kann Gefährder sein, jemand kann irgendwie mit Sozialmitteln falsch umgegangen sein. Aber wenn wir jetzt im Strafrecht sind, ja, es muss eine Verurteilung geben. Ob derjenige hier seine Gefängnisstrafe absitzen muss, das wird teilweise unterschiedlich gehandhabt. An sich ist es aber die Regel. Erst Gefängnisstrafe absitzen, dann je nach Höhe der Strafe, je nach Schwere der Straftat eben möglicherweise Abschiebung, wenn die möglich ist. Und da eben nochmal die Frage, Abschiebung ist eigentlich das, woran es häufig scheitert, weil tatsächliche Gründe dagegen sprechen.
Das klingt danach, als wären die Gesetze schon relativ klar formuliert, relativ, weil du hast ja auch einige Ausnahmen geschildert. Aber an welcher Stelle will jetzt genau Horst Seehofer schärfere Regelungen?
Gute Frage, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, wenn Gesetze entgegenstehen, dass jemand das Land verlassen muss, dann müsse man diese Gesetze ändern. Das kann aber alles betreffen. Das kann Ausweisung betreffen, das kann Abschiebung betreffen, das wissen wir nicht. Die Innenministerkonferenz, und da muss man sagen, die entscheiden einstimmig, das sind also auch SPD-Politiker, die haben sich tatsächlich auch nochmal für schärfere Ausweisungsregeln, also die Voraussetzungen, ausgesprochen. Aber was Horst Seehofer meinte, kann man vielleicht aus seinem Masterplan ersehen. Und da geht es sehr viel mehr um Abschiebung. Da geht es sehr viel mehr um den Versuch einer stärkeren internationalen Zusammenarbeit, damit Länder ihre Staatsangehörigkeiten zurücknehmen und Ähnliches. Was er jetzt konkret will, müsste man ihn selber fragen.
Deine Einschätzung, sind Verschärfungen mit der SPD, mit dem Koalitionspartner zu machen?
Also ich hatte die Innenminister auf Landesebene schon mal erwähnt eben. Anders aber sieht es wohl im Bundestag aus. Uli Grötsch, der SPD-Innenpolitiker, hat gerade im Deutschlandfunk in der Mittagssendung gesagt, es gäbe nur ein Vollzugsdefizit. Das heißt, da wäre er offenbar nur offen für Veränderungen bei der Abschiebung. Aber das ist wohl im Fluss.
Dankeschön. Nach Berlin. Gudula Geuter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Innenminister Horst Seehofer findet, eventuell müssen wir in Deutschland die Ausweisungsregelungen verschärfen. Gerade nach der Tat von Asylbewerbern in Amberg. 4 Männer hatten Passanten geschlagen und auch verletzt. Dieses Muster kennt der Konflikt- und Gewaltforscher Andreas Zick. Also passiert eine Tat, dann dauert es gar nicht lange, dass es Forderungen nach schärferen Gesetzen gibt. Er hält das für falsch. Herr Zick, also wenn Horst Seehofer sagt, die Gesetze reichen möglicherweise nicht aus, dann wirkt das ja erstmal, als sei der Staat momentan oder bisher nicht wirklich handlungsfähig, oder?
Das wirkt tatsächlich so und das verwundert mich, weil als Innenminister weiß er das oder müsste das ja wissen, dass eigentlich die Gesetze hinreichend sind. Das sagen die Anwaltsvereine, das sagen die Gerichte. Ich bin das aber gewohnt, dass solche reflexhaften, sehr allgemeinen Äußerungen dann kommen aus der Politik nach schweren Gewalttaten, weil Politik möchte damit auch klar zu verstehen geben, dass sie verstanden hat und irgendetwas tut.
Sie schlagen ja vor, dass Deutschland mehr transparent macht, dass wir eigentlich mit den bestehenden Gesetzen schon sehr gut durchgreifen können. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, absolut. Wir müssen einfach ein Rechtsverständnis haben. Also wenn wir solche Straftaten haben jetzt von nicht-deutschen Menschen, von Menschen, die einen bestimmten Aufenthaltsstatus haben, dann reicht eigentlich das Aufenthaltsgesetz und andere Gesetze auch. Aber nach den Gesetzen kommen Gerichtsverfahren. Wir haben danach ein Verfahren und in diesem Verfahren entscheidet nicht der Innenminister oder ein Konfliktforscher wie ich oder die Medien, sondern es gibt dort eine Verfahrensgerechtigkeit, die auch ein hohes Gut ist. Und ich glaube, das müssen wir sehr viel deutlicher transparent machen. Bei schweren Kriminaldelikten reicht es eigentlich die Gesetzeslage aus, um dann auch über Abschiebung zu reden. Nach dem Entscheid abzuschieben, kommt dann auch eine Rechtsprüfung, nochmal ein ganz anderes Verfahren. Und da müssen Menschen, glaube ich, über diese Rechtswege mehr informiert sein. Und das könnte eigentlich dann auch von Ministeriumsseite besser geschehen. Denn die meisten Menschen fällen ein Urteil, aber haben das Verfahren nicht im Blick.
Mehr informiert sein heißt aber auch, dass die Menschen, die hierher kommen, die hier Schutz suchen, sich entweder selber informieren oder informiert werden. Pass auf, wenn das und das passiert, wenn du das und das machst, kann das und das passieren.
Ganz genau. Und genau das kann man ja tun. Das haben wir auch gemacht. Ich erinnere mich gut an nicht an die vergangene Silvesternacht in Köln, sondern die vorangegangene. Da haben wir mit Polizeien, aber auch eben mit Juristinnen und Juristen darüber geredet, wie vermitteln wir eigentlich auch an Menschen, die das Rechtssystem gar nicht kennen, was Rechtsgrundlage ist. Das ist in der Regel ja auch möglich.
Wie vermitteln wir das denn momentan? Also gibt es da Flyer in Asylunterkünften?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Da, wo Kommunen das sehr ernst nehmen und da, wo Länder das sehr ernst nehmen, wird das vermittelt. Über die Bundeszentrale politische Bildung haben wir Möglichkeiten. Da ist viel getan worden an Projekten. Ich glaube, es gibt in Deutschland eine hohe Flächendeckung, dass Menschen, die hier zu uns wandern, auch das Grundgesetz gibt es mittlerweile in allen Sprachen an sie herangetragen wird. Und das Recht ist ja nicht so besonders schwierig. Also, dass die Würde von Menschen unantastbar ist und dass Gewalt auch Rechtskonsequenzen hat, das ist einfach zu vermitteln. Und da reicht es nicht dann von oben herab, einfach nur mit irgendwelchen vorschnellen Strafandrohungen Recht zu vermitteln, sondern viele Projekte bemühen sich gerade, Rechtssicherheit und Gerechtigkeit in den Vordergrund zu stellen. Und wir haben ja überzeugende Gesetzesgrundlagen.
Heißt aber auch, wenn wir die Menschen informieren und sagen, pass auf, das und das kann passieren, dann müssen wir auch konsequent sein am Ende und bei bestimmten Straftaten tatsächlich auch Ausweisen abschieben.
Absolut. Und das erfolgt auch. Die meisten Menschen wissen nicht, wie viele Tatverdächtige gibt es überhaupt, wie viele Menschen werden abgeschoben. Wir hören immer nur, dass nicht abgeschoben wird. Was wissen wir über die ganzen Fälle von Abschiebung? Und wir haben eben ein hohes Rechtsgut, was ja nicht für Zuwanderer alleine gilt, sondern wir schieben eben nicht in Gebiete ab, wo den Menschen der Tod droht. Und das verstehen viele Menschen nicht. Ich wäre eben sehr vorsichtig bei der Vermittlung von solchen Dingen, vorschnell Lösungen anzukündigen, von denen man jetzt schon weiß, dass es so schnell nicht geht, was gut ist, weil es Rechtsverfahren gibt. Das löst letztendlich auch das Problem nicht und erhöht mitnichten irgendwelche Abschiebungszahlen.
Andreas Sick, Konflikt- und Gewaltforscher hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Er sagt, besser aufklären und informieren und bestehende Abschieberegelungen beibehalten. Das ist alles da, was wir brauchen. Wir müssen es nur richtig anwenden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das, was ihr hier hört, das sind sehr euphorische Menschen, die sich fast nackt bis nackt ins eiskalte Wintermeer stürzen beim traditionellen Neujahrsschwimmen. Hunderte, teilweise tausende Menschen tauchen da auf der ganzen Welt zwischen New York und Norderney aus ihrer Feiertagsliturgie auf und dann im kalten Wasser wieder unter. Und alle hoffen sie, dass die Aktion sie für das nächste, für das neue Jahr abhärtet. Aber ist das denn tatsächlich so? Unsere Reporterin Rebecca Endler hat es ausprobiert.
Nein, ich habe es nicht ausprobiert. Dafür müsstet ihr mir A, sehr viel mehr bezahlen. Und außerdem habe ich gerade Schnupfen und ich bin nicht lebensmüde. Aber ich habe mir angeguckt, ob es in der Theorie was bringt.
Okay, also gut. Hier die Theorie der Abhärtung durchs Eisschwimmen und Co.
Hallo und frohes Neues. Und ja, ich bin ein bisschen krank, aber ja, das geht schon. Mein Immunsystem war irgendwie nicht so einverstanden mit der Bewegungslosigkeit der letzten Wochen. Dann noch die warme Heizungsluft und überhaupt ohne Husten und Rotznase wäre es ja irgendwie auch nicht so weihnachtlich. Okay, egal. Also ich habe meinen kranken Leib heute an den Rhein geschleppt, wo ich joggende Menschen mit guten Vorsätzen ausgefragt habe.
Würden Sie auch in den Rhein springen wie die Neujahrsschwimmer?
Auf gar keinen Fall. Habe ich gesehen im Fernsehen, aber würde ich es nicht machen.
Warum nicht?
Da wird zu kalt, gell?
Auf gar keinen Fall.
Och, da wäre ich nicht so abgeneigt. Nein? Solange das aber alles abgesichert ist.
Ich habe es vor einem Jahr mal überlegt tatsächlich. Nicht in Köln, aber in Österreich am Achensee. Und da war das tatsächlich ausgebucht, dieses Silvesterschwimmen.
Man muss sich anmelden, um in einen See zu springen?
Ja, da hätte man sich anmelden müssen, genau.
Das Einzige, was ich noch absurder finde, als in einen eiskalten See zu springen, ist wohl dafür vorher extra noch ein Formular ausfüllen zu müssen. Aber gut, einmal im Jahr die Zähne zusammenbeißen für die Gesundheit.
Was glaubst du, bringt das für den Körper? Naja, also die medizinischen Aspekte hänge ich jetzt da nicht ganz so hoch wie den Spaß.
Nein, genau. Es ist so, dass das keine großen positiven Effekte bringt, außer dass es natürlich Eventcharakter hat und man kann sagen, so, ich habe mich jetzt da einmal reingetraut, aber für das Immunsystem bringt es letzten Endes nicht viel.
Carsten Krüger ist der Leiter des Arbeitsbereichs Sport und Gesundheit an der Leibniz-Universität in Hannover. Und das mit dem Eventcharakter, das kennt er selbst auch.
Ja, ich war selbst schon mal da und hab's auch kurz ins Wasser geschafft.
Haben Sie dafür trainiert?
Nein, ich habe dafür nicht trainiert.
Oha, eigentlich war ich mir ja sicher, dass Carsten Krüger mir sagen würde, so ganz ohne Training ist das eine völlig lebensmüde Aktion. Stattdessen meint er, das ist eben eine kurzzeitige Stresssituation, die das Immunsystem hochfährt und danach ist auch schon alles wieder vorbei. Ein gesunder Körper kann das ab. Eisbaden oder Winterschwimmen hat eine weltweit lange Tradition. Sogar Johann Wolfgang von Goethe, ihr wisst schon, der aus Fuck you Goethe, soll mal Anfang des 19. Jahrhunderts Löcher in die Ilm gehackt haben, um darin zu baden. Allerdings hat er das wohl mehr als einmal im Jahr gemacht. Kontinuierliches Training ist Abhärtung.
Der Körper stellt sich dann eben auf diese extreme Kälte kurz immer ein, dadurch, dass er das Blut zentralisiert. Dann wird auch weniger Adrenalin ausgeschüttet, das heißt die Stressantwort wird ein bisschen geringer. Und dadurch setzt eine Art Gewöhnungseffekt ein.
Ein trainierter Mensch kann reflexartig auf das eiskalte Wasser reagieren. Das funktioniert, indem sich die Gefäße, vor allem in den äußeren Hautschichten, zusammenziehen. Und je häufiger Gefäße das so machen, desto besser können sie das. Und desto weniger Stress verursacht es im Körper.
Wenn wir dann aber wieder aus der Kälte ins Warme kommen, dann erweitern sich unsere Blutgefäße wieder und die Immunzellen und alles, was im Blut sozusagen dann mitschwimmt, kommt wieder an die äußeren Barrieren des Immunsystems.
Ein anderer Effekt von rund 150 Meter Schwimmen im 6 Grad kalten Wasser kann laut einer Studie sein, dass die Anzahl der weißen Blutkörperchen im Blut zunimmt und der Körper deswegen nach dem Bad besser gegen Entzündungen geschützt ist. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer positiver Effekte, wie besserer Schlaf und weniger Muskelkater. Aber es gibt auch weniger rabiate Methoden, den Körper vor Krankheiten zu schützen.
Warm anziehen, gell?
Viel in den Wald gehen, mit den Hunden jeden Tag.
Machst du heiß-kalt nach dem Laufen in der Dusche?
Nein, auf gar keinen Fall in der Dusche nach dem Laufen kommt nur heiß duschen in Frage.
Also da schwöre ich eher auf Ingwertee. Das soll ja sehr gut sein. Da habe ich bisher eine bessere Erfahrung mitgemacht.
Morgens aufstehen und dann joggen.
Jede sportliche Aktivität ist ein leichter Stimulus für mein Immunsystem. Und Menschen, die sich regelmäßig bewegen, werden dadurch auch seltener krank. Im Prinzip ist Schlafhygiene einfach was ganz Wichtiges.
Also 6 bis 7 Stunden Schlaf, gesundes Essen, reichlich Bewegung an der frischen Luft. Und wer Lust hat, es Goethe gleich zu tun, der kann sein Immunsystem mit Eisschwimmen abhärten.
Politik machen. In den USA von drohendem Shutdown zu drohendem Shutdown. Das sind wir von diesem Land irgendwie mittlerweile gewohnt. Ne? Der jeweilige Präsident kann durch eine Haushaltssperre dann auch Druck ausüben, denn dann würden hunderttausende Staatsangestellte in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt oder müssen, wenn ihre Arbeit als unverzichtbar gilt, ohne Bezahlung erstmal weiterarbeiten. Vor 12 Tagen ist in den USA der Shutdown in Kraft getreten. US-Präsident Donald Trump und der Kongress können sich nicht auf einen neuen Haushalt einigen, denn Trump möchte seine Wall haben. Er will Milliarden für den Bau einer Stahlstrebenmauer zwischen den USA und Mexiko. Und die Demokraten, auch einige Republikaner, wollen das eben nicht. Ab morgen haben die Demokraten in einer der beiden Kammern des Kongresses im Repräsentantenhaus die Mehrheit. So, was passiert jetzt? Martin Ganselmeier, USA-Korrespondent in Washington, guten Abend.
Ja, hallo Ralf.
Gibt es denn heute Anzeichen, dass eine der beiden Seiten einlenkt?
Nein. Dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür. Die werden sich in etwa 2 Stunden treffen. Donald Trump hat sie eingeladen ins Weiße Haus, die Spitzenvertreter von Republikanern und Demokraten im Kongress. Aber der eigentliche Knackpunkt, da bewegt sich gar nichts. Trump will unbedingt 5 Milliarden Dollar für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Die Demokraten lehnen das ab. Sie sind höchstens bereit, 1,3 Milliarden für grenzsichernde Maßnahmen bereitzustellen, also Zäune verstärken, mehr Drohnen und Satelliten. Satellitenüberwachung, mehr Grenzschutzpersonal, aber auf keinen Fall 5 Milliarden, weil die Demokraten sagen, das ist eine mittelalterliche Maßnahme, nicht mit uns.
Wie lange kann denn so ein Shutdown theoretisch dauern?
Theoretisch kann der wochenlang dauern. Es gab in der Vergangenheit auch schon Beispiele, zum Beispiel 1995, 96, das war der längste Shutdown, den es je in der US-Geschichte gab, 21 Tage, also volle 3 Wochen, damals unter Präsident Bill Clinton, von den Republikanern im Kongress erzwungen. Die Republikaner haben schwer büßen müssen dafür, sind bei der nächsten Wahl dann abgestraft worden. Dieser Shutdown ist noch aus einem anderen Grunde berühmt geworden, weil Bill Clinton in dieser Zeit, weil er eben auch keine Regierungsbediensteten hatte, überwiegend mit Praktikanten gearbeitet hat. Und eine dieser Praktikantinnen war Monica Lewinsky.
Und wem schadet so ein langer Shutdown? Du hast gerade gesagt, die Republikaner sind abgestraft worden damals. Also abgesehen von den Staatsbeamten, die natürlich momentan kein Geld sehen. Was ist jetzt das große Problem momentan?
Also es gibt klare Umfragen, wem das schadet. Das, in diesem Fall ist es so, dass die meisten Amerikaner sehen, dass Donald Trump diesen Shutdown will. Er hat vor Weihnachten ja ganz klar gesagt, ich werde es drauf ankommen lassen, wenn ihr mir die Mauer nicht bezahlt, wenn ihr mir die nicht finanziert, dann werde ich es drauf ankommen lassen. Insofern ist Donald Trump hier der Verantwortliche. Und die Demokraten haben noch einen weiteren Vorteil. Ab morgen haben sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Das Repräsentantenhaus hat die Power of the Purse, also die Haushaltsmacht. Das heißt, ein Präsident kann immer nur Wünsche äußern. Mhm. Finanzieren muss die letztendlich der Kongress. Und da hat das Repräsentantenhaus den längeren Hebel in der Hand.
Gibt es denn einen Notfallmechanismus, der dann irgendwann anspringt, damit Staatsbeamte nicht ewig unbezahlt arbeiten oder im Zwangsurlaub stecken bleiben?
Nicht wirklich. Der Notfallmechanismus heißt öffentlicher Druck, denn, das merkt man jetzt schon, die Museen bleiben geschlossen, da sind Leute sauer, die Nationalparks vermüllen so allmählich, denn niemand räumt den Dreck weg. Und irgendwann wird das so schlimm, und da wird natürlich täglich darüber berichtet, dass der Druck einfach zu groß wird und dann wird einfach so ein Druck auf einen Kompromiss ausgeübt, dass Trump nachgeben muss, wahrscheinlich auch die Demokraten ein bisschen nachgeben müssen. Also meine Prognose, das wird vielleicht noch eine Woche, vielleicht auch noch zwei Wochen so weitergehen und dann werden die sich vielleicht ein bisschen annähern, wobei ich nicht glaube, dass die Demokraten sehr weit in Richtung Trump kommen. Die Demokraten haben schon klar nach ihrem Wahlsieg gesagt, Trump kann sich die Mauer als Betonmauer abschminken. Wir sind nur zu einigen Überwachungs- und Zaunverstärkungsmaßnahmen bereit. Aber eine Mauer als Betonmauer, das kann sich Trump abschminken.
Weiter Shutdown, Haushaltssperre in den USA. Martin Ganzelmeier in Washington mit Infos, wie lange so ein Shutdown eigentlich dauern kann, nämlich tatsächlich ewig, bis sie sich dann irgendwann einigen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht habe ich ja einfach Glück, aber Schlafrhythmus hat bei mir ehrlich gesagt noch nie großartig Probleme gemacht. Nicht damals, als ich nachts moderiert habe, nicht damals, als ich Frühdienst hatte. Jetlag stört mich nicht bei Reisen ins ferne Ausland. Zeitumstellung bemerke ich ehrlich gesagt auch kaum. Vielleicht habe ich wirklich Glück, aber ganz anders ist es bei vielen von euch. Ihr schreibt bei Twitter sowas wie, ich fühle mich schon jetzt wie ein Zombie oder mein Schlafrhythmus ist so im Arsch oder eine Stunde Schlaf sollte doch für den ersten Arbeitstag ausreichen. Verdammt, die Feiertage haben meinen Schlafrhythmus gekillt. Was kann ich dagegen machen? Also was haben wir gelesen? Wir versuchen das zu klären heute Abend mit der Schlafforscherin Christine Blume von der Uni Salzburg. Christine, auf Twitter schreibt zum Beispiel Chris, mein heutiger Schlafrhythmus war bis 6, 8 Uhr wach, dann bis 14 Uhr geschlafen, dann nochmal von irgendwann abends bis circa 1 Uhr, bin seitdem halb wach. Können wirklich diese paar Feiertage tatsächlich den Körper so sehr aus dem Rhythmus bringen?
Ja, das können sie schon. Also es dauert zwar ein paar Tage, das passiert jetzt nicht von jetzt auf gleich, aber wenn man sich entsprechend anstellt, dann kriegt man das schon hin.
Okay, was bringt da den Körper so durcheinander?
Das eine ist, dass wir natürlich spät ins Bett gehen meistens, dann schlafen wir lange aus. Einige von uns haben vielleicht auch wirklich einen Erholungsbedarf vor den Feiertagen und schlafen dann eben lange aus. Abends sitzen wir dann mit der Familie oder Freunden zusammen, trinken vielleicht auch noch das eine oder andere Gläschen und essen Raclette oder Käsefondue. Und das schwere Essen und der Alkohol, die beeinträchtigen eben zusätzlich den Schlaf. Und dazu kommt auch noch, dass die Tage sehr kurz sind und das Wetter oft trüb. Wir bekommen also wenig Tageslicht und auch das würde eben eigentlich helfen, uns zu aktivieren. Tut es aber in dem Fall natürlich nicht.
Aero schreibt uns über Twitter, dass er schubweise müde sei und dann wieder hellwach. Ist das normal?
Ja, auch das kann normal sein. Also das, was wir gerade erleben, kann man so vergleichen mit so einem kleinen Jetlag. Jeder von uns erlebt das Jetlag natürlich ein kleines bisschen anders, aber wenn wir daran denken, wann wir das letzte Mal Jetlag hatten, dann fällt uns vielleicht auf, dass das ähnlich war.
Juliana hat geschrieben bei Twitter und fragt, was wäre denn, wenn wir einen ganzen Monat Freizeit hätten und den Schlafrhythmus mal ordentlich durcheinander werfen? Würde das noch mehr Einfluss auf uns haben, so ein ganzer Monat frei?
Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, dass das, was wir jetzt so zwischen den Jahren über die Feiertage erleben, auch damit zu tun hat, dass es ja einfach eine besondere Zeit hat und eigentlich diese Zeit besonders gefährlich auch für den Schlafwachrhythmus ist. Weil um uns herum passiert da nichts. Die Geschäfte haben geschlossen, alle Kollegen sind auch mehr oder weniger im Winterschlaf, die Familie ist zusammen, man trifft Freunde und keiner von denen muss je früh aufstehen. Also prinzipiell würde ich eigentlich erwarten, wenn man jetzt irgendeine andere Zeit des Jahres nimmt und da einen Monat Freizeit hätte, dann würde man für den Durchschnittsmenschen wahrscheinlich erwarten, dass wir ein bisschen Schlaf nachholen. Das ist auch das, was man in Studien findet. Also wir würden erstmal ein bisschen mehr schlafen, aber dann würde sich unser Rhythmus recht gut einpendeln und wir würden wahrscheinlich einen recht regelmäßigen Schlafrhythmus halten, der sich am Sonnenauf- und Untergang orientiert und circa 8 Stunden Schlaf beinhaltet. Wir würden also quasi so unseren persönlichen, idealen Schlafrhythmus finden. Und am besten wird das Ganze natürlich noch funktionieren, wenn wir in einer Umgebung ohne künstliche Lichtquellen wären, die natürlich auch unseren Rhythmus beeinflussen. Also ich glaube, dass diese Probleme, die jetzt manche nach den Feiertagen haben, dass die eher auch damit zu tun haben, dass es eben eine besondere Zeit ist, als mit der Tatsache, dass wir Freizeit haben.
Und eben, du hast es gerade angesprochen, das künstliche Licht, die häufigste Frage, die gekommen ist, wie bekomme ich das jetzt schnell wieder ordentlich hin mit dem Rhythmus? Mein Tipp wahrscheinlich, etwas früher mal das Licht ausmachen, oder?
Ja, auch. Das erste ist natürlich ein bisschen Disziplin, passt vielleicht ganz gut zu Neujahrsvorsätzen. Morgens einfach zu einer normalen Zeit aufstehen, die sich natürlich auch irgendwie an der Aufstehzeit während der Woche orientieren sollte. Und wir können zumindest versuchen, dass wir uns schrittweise dieser Zeit des Aufstehens annähern. Abends natürlich auch nicht zu lange wach bleiben, sonst kommen wir morgens nicht aus den Federn. Und was auch noch wichtig ist, ist morgens und untertags möglichst viel Licht tanken, denn das hilft uns auch beim Schlafen in der Nacht.
Die Schlafforscherin Christine Blume von der Uni Salzburg hat euch gesagt, wieso ihr momentan vielleicht einen verkorksten Schlafrhythmus habt und wie ihr den so langsam wieder losbekommt und in den richtigen Takt reinkommt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ey, bestimmte Frauen kommen da nicht rein. In den Sabrimala-Tempel im südindischen Bundesstaat Kerala ist einer der heiligsten Tempel der Hindus. Und er darf traditionell von Männern und von Mädchen bis zu 10 Jahren besucht werden. Außerdem dürfen Frauen über 50 da rein. Also die Frauen zwischen 10 und 50 Jahren dürfen nicht in diesen Tempel, denn sie sind im gebärfähigen Alter. Oh, so geht das nicht, hat das oberste indische Gericht kürzlich entschieden. Doch das bleibt so, sagen radikale Hindus. Und sie blockieren den Eingang, lassen die Frauen weiterhin nicht rein in den Tempel. Und gestern, am Neujahrstag, ist etwas Fantastisches passiert. Frauen haben eine 620 Kilometer lange Menschenkette gebildet, um für ihr Recht zu demonstrieren und da reinzukommen. Also ungefähr so lang war diese Menschenkette wie von Hamburg Luftlinie nach München. Müsst ihr euch mal vorstellen. Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Sabina Mattei in Neu-Delhi. 620 Kilometer. Wie viele Menschen sind das umgerechnet? Wer hat da alles mit demonstriert?
Genau nachgezählt habe ich nicht, aber viele, viele tausende Frauen waren es, die sich da in Südindien zusammengetan haben. Sie haben für Gleichberechtigung demonstriert am Neujahrstag und sie haben dafür demonstriert, dass sie genau wie Männer den Sabrimala-Tempel in Kerala besuchen dürfen. Das ist ein Tempel, von dem es heißt, dass die dort verehrte Hindu-Gottheit angeblich keine Frauen im gebärfähigen Alter erblicken mag. Aber die Frauen glauben, dass das nicht stimmt und dass das lediglich eine Erfindung von Traditionalisten ist.
Die Protestaktion war, und das wissen wir heute, ein bisschen zumindest erfolgreich.
Ja, sie war erfolgreich insofern, als sie Bewusstsein geschafft hat. Aber vor allem hat sie zwei Inderinnen offenbar noch mal den Mut gegeben, es ein weiteres Mal zu versuchen. Die beiden, Bindu und Kanaka heißen die, die sind am frühen Morgen in genau diesen Tempel zu Ehren von Ayappa gelangt. Zum zweiten Mal muss man sagen, ihr erster Versuch im letzten Jahr war gescheitert. Damals ließen Demonstranten die beiden nicht hinein. Und ob die beiden Frauen diesmal jetzt einfach den richtigen Moment abgepasst hatten oder ob sie Hilfe hatten, das wissen wir nicht. Nur, dass das indische Fernsehen jetzt ein ums andere Mal die verwackelten Handyaufnahmen aus Kerala sendet. Es ist, das sagen jedenfalls Feministinnen, ein echter Triumph für die Frauen und für die Gleichberechtigung.
Warum ist es den Frauen so wichtig, diesen Tempel zu betreten?
Weil sie darauf pochen, dass ihr Recht auf Gleichberechtigung, das in der Verfassung verbrieft ist, dass das auch wahrgenommen werden kann. Und es gibt dann natürlich auch solche, die sagen, wenn ich ein Rendezvous mit Gott habe und ein Zwiegespräch mit ihm führen will, dann möchte ich das an dem Ort tun, an den es mich hinzieht. Eine Hindu-Gottheit, glauben die, würde jedenfalls nicht diskriminieren.
Jetzt gibt es ja aber dieses Gerichtsurteil. Kann nicht einfach die Polizei die radikalen Hindus wegschaffen und sagen, hier kann jetzt jeder rein?
Das stimmt. Indiens oberstes Gericht hat letztes Jahr entschieden, dass dieser Ausschluss von Frauen Geschlechterdiskriminierung ist und deswegen verfassungswidrig. Und der Bundesstaat Kerala möchte auch alles dran setzen, dass die Frauen hineinkommen, ohne von Demonstranten daran gehindert zu werden. Und sie hat ein großes Polizeiaufgebot dafür aufgeboten. Und doch ist es erst jetzt Frauen gelungen, in einem offenbar unbeobachteten Moment hineinzukommen. Übrigens, inzwischen haben sich schon wieder Demonstranten vor dem Tempel formiert. Dort ist es zu Gewalt gekommen und die Polizei ist jetzt mit Tränengas gegen die vorgegangen.
Was glaubst du, wie geht es da jetzt weiter? Also werden Frauen in Zukunft ohne Probleme irgendwann mal in diesen Kerala-Tempel reingehen können?
Das glaube ich eher nicht. Und zwar deswegen nicht, weil das auch ein Indiz ist für die Identitätspolitik, die Hindu-Nationalisten Westen. Seit Amtsantritt der BJP-Partei von Premierminister Modi in Indien betreiben. Die wollen nämlich nicht nur dem altindischen kulturellen und religiösen Erbe neue Geltung verschaffen, sie grenzen auch Indiens andere Religionsgemeinschaften aus. Das sind ja erhebliche Zahlen von Muslimen, Christen, Jains und Parsen. Und die Gleichberechtigung von Frauen, die halten die Fundamentalisten ebenfalls für nachrangig. Und das ist etwas, was sie vermutlich im kommenden Wahlkampf, Indien wählt in diesem Jahr ein neues Parlament, dann auch weiter betreiben werden.
Sabine Mattei in Neu-Delhi über eine 620 Kilometer lange Menschenkette in Südindien. Frauen kämpfen für ihr Recht, einen heiligen Hindu-Tempel betreten zu dürfen. Das war das Deutschlandfunk Nova Update am 2. Januar mit Ralf Günther. Euch einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.